DW Menschen und Märkte.
Mobile World Congress in Barcelona. Wie viel Smartphone gibt's für 150 Euro? Mobile World Congress 2. Warum Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sich für das Internet in Entwicklungsländern einsetzt. Und schließlich die Reiselust der Deutschen. Eine Vorschau auf die internationale Tourismusbörse in Berlin. Das und mehr jetzt in unserem Podcast. Mein Name ist Rolf Wenkel. Technikbegeisterte Smartphone-Besitzer schauen in diesen Tagen nach Barcelona. Dort findet zurzeit der Mobile World Congress statt, die größte Handymesse der Welt. Natürlich ist das am Sonntag vorgestellte Smartphone von Samsung, das Galaxy S6, der Star dieser Veranstaltung. Aber dieses Teil soll um die 700 Euro kosten, wenn es bei uns in den Handel kommt. Und nicht jeder ist bereit, so viel Geld zu bezahlen für ein Gerät, ohne dass man notfalls auch leben kann. Zumal es durchaus brauchbare Alternativen zwischen 100 und 150 Euro gibt, wie Josh Kochan weiß.
Xiaomi, Kazam, Honor oder Acer. Den wenigsten dürften diese Smartphone-Marken etwas sagen. Fakt ist aber, sie werden immer wichtiger. Beispiel Xiaomi. Die Chinesen liegen aktuell auf Rang 6 der weltweit größten Hersteller, noch vor Sony, mit über 60 Millionen verkauften Smartphones in 2014. Ihr Erfolgsrezept? Kleine Gewinnspanne bei den Geräten, dafür ein eigener App-Store, mit dem das Unternehmen Geld verdient. Auch andere Unternehmen haben die Zielgruppe der preisbewussten Smartphone-Käufer im Visier. Beispiel Honor, ein Tochterunternehmen von Huawei. Lars Weißwange ist der Europapressesprecher von Honor und er sagt, besonders junge, internetaffine Menschen sind die Zielgruppe.
Und zwar haben wir unsere Fans abstimmen lassen, wie günstig das Gerät werden sollte und haben es geschafft, dass in der ersten Woche das Gerät sogar auf unter 100 Euro zu drücken.
Gräbt man sich da innerhalb des Unternehmens von Huawei da nicht irgendwann auch die Kundschaft ab?
Nein, überhaupt nicht. Sie müssen sich vorstellen, wir arbeiten hier bei Honor mit einer sehr, sehr dedizierten Zielgruppe. Die ganze Kundenansprache unterscheidet sich sehr deutlich von Huawei und das hilft uns natürlich auch innerhalb vom Konzern dann entsprechend zwei komplett unterschiedliche Strategien, auch was die Preise angeht, zu fahren.
Der taiwanesische Computerriese Acer produziert erst seit kurzem Smartphones, darunter auch ein Modell, das lediglich 80 bis 100 Euro kostet, je nach Land. Ein klassisches Zweitgerät, erklärt Acer-Pressesprecher Manuel Linning, unter anderem für junge Menschen.
Es gibt die sogenannten Partyphones, wo man halt die mit auf Partys nimmt, zum Telefonen Bilder machen.
Davon habe ich noch nie gehört, ein Partyphone.
Ich weiß nicht, in allen Ländern, es gibt gewisse Länder so eben diesen Begriff Partyphones, wo die Leute halt, weil sie nicht wissen, wann und wie sie wieder rauskommen.
Tja, da schmerzt es eben nicht so sehr, wenn nach der durchzechten Nacht das Billig-Smartphone fehlt. Fast jeder große Smartphone-Hersteller wie Samsung, HTC oder Microsoft hat natürlich günstige Geräte im Angebot. Doch so günstig wie die relativ unbekannten Hersteller schaffen es die Etablierten nicht. Das hat mehrere Gründe. Nochmal Lars Weißwange von Honor.
Es geht ja in erster Linie darum, dass wir unsere ganzen Prozesse optimieren. Das heißt, wenn wir sagen, wir verkaufen nur online, dann hat man natürlich eine ganz andere Kostenstruktur dahinter. Wir wählen unsere Vertriebspartner sehr, sehr genau aus, um sicherzustellen, dass wir die ganzen Kostenvorteile, die wir rausholen, eben auch an Endkunden weitergeben können.
Bei dem britischen Unternehmen Kazam, übrigens hervorgegangen aus ehemaligen HTC-Mitarbeitern, ist es ähnlich. Verkauf ausschließlich übers Internet. Sales Director Richard Häusler gewährt uns einen Einblick, wie sein Unternehmen aufgestellt ist. Es fehlen zum Beispiel Verkaufsbüros und die Entwicklungsabteilung. Die braucht man nämlich nicht mehr.
Letztlich ist es allerdings so, dass natürlich vieles durch das Betriebssystem vorgegeben ist und man schon auf einen guten Pool an vorhandenen Komponenten, die im Weltmarkt angeboten werden, zurückgreifen kann. Und es manchmal schon so Art ist wie im Baukasten, dass man sagt, okay, ich nehme dieses Kameramodul, dieses Display, diese Akkutechnologie und forme mir dann mein Produkt, das jetzt nicht komplett vom weißen Papier her entwickelt wird, sondern das aus bestehenden Komponenten verfügt.
Die werden natürlich in großen Fabriken in China zusammengebaut, wie eigentlich 99% der weltweiten Smartphones. Auftragsfertiger, die selbst kleinen Unternehmen wie Kazam große Stückzahlen liefern können, wenn der Markt es verlangt. Und Kazam wächst weiter. Das liegt vor allem an einem Service, Kazam Screen Protect. Nochmal Richard Häusler.
Sie haben 12 Monate Garantie auf Ihr Smartphone-Display. Egal aus welchem Grund dies kaputt geht, Sie bekommen es kostenlos ersetzt. Auch bei den günstigsten Geräten.
So etwas wünscht man sich doch nicht nur von den günstigen Smartphone-Herstellern, sondern eigentlich von jedem.
Ein Beitrag von Josh Kochan aus Barcelona. Der Mobile World Congress ist allerdings mehr als eine reine Handymesse oder eine Show für die neuesten Produkte aus der Unterhaltungselektronik. Hier treffen sich die Mobilfunkbetreiber, die Content-Anbieter, die Gerätehersteller, um über Strategien, Allianzen und technische Standards zu diskutieren. Einer, der das besonders ernst nimmt, ist der Gründer von Facebook, Mark Zuckerberg. Er hat jetzt in Barcelona schon zum zweiten Mal heftig geworben für sein Lieblingsprojekt, nämlich das Internet auch in die entlegensten Winkel der Entwicklungsländer zu bringen.
I'd like to introduce Facebook's founder and CEO Mark Zuckerberg.
Er tritt auf, wie er immer auftritt. Jeans, Turnschuhe, T-Shirt. Und er lächelt etwas verlegen, mit leuchtend roten Backen. Auch als Multimilliardär kann einen ein Auditorium wie dieses offenbar noch zum Schwitzen bringen. Mark Zuckerberg, der unbestrittene Stargast des Mobile World Congress. Zum zweiten Mal in Folge ist er nach Barcelona gekommen und auch in diesem Jahr wirbt er hier für sein Projekt Internet.org. Das Ziel der Facebook-Initiative, günstiges Internet auch in schwach entwickelte Gebiete der Welt zu bringen, dort wo die Internetverbindung schwach ist und das Surfen teuer. Notfalls sollen Drohnen und Satelliten dabei helfen, das Signal zu den Menschen zu bringen.
This is our mission too.
Das ist unsere Mission. Wir wollen Menschen dabei helfen, mit anderen zusammenzukommen. Menschen können per Internet Arbeit finden. Sie haben Zugang zu Wissen und zu Gesundheitsinformationen. Das ist unser Ziel.
In 6 Ländern ist Internet.org schon aktiv. Dort bekommen Menschen eine Internetgrundversorgung kostenlos. Mark Zuckerberg berichtet davon. Er erzählt von einer Cyberschule in Indonesien und von seinen Erlebnissen in Indien, wo Kinder ihren Eltern das Internet beibringen. Und dann holt er zu einer Offensive aus. Es seien Netzbetreiber, die all das möglich machten. Netzbetreiber sind Telekom-Anbieter wie in Deutschland etwa Vodafone oder T-Mobile. Die Netzbetreiber leisten viel, um Internet in ländlichen Gegenden zu bringen. Aber bisher ist die bestehende Technik noch nicht kosteneffizient genug, um jeden mit Internet zu versorgen. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Die Charmoffensive ist nötig, denn Internet.org ist bisher langsam angelaufen, was auch an den Netzbetreibern liegen könnte, denn viele von ihnen sind auf Zuckerberg nicht so gut zu sprechen. Die Netzbetreiber stören sich daran, dass dank Diensten wie Facebook die Datenmengen in den Netzen immer mehr ansteigen, die Netzbetreiber die Kosten dafür aber alleine stemmen müssen. Außerdem sind den Betreibern frühere Einnahmequellen wie SMS-Versand durch soziale Netzwerke weggebrochen. WhatsApp oder Facebook Messenger sind schließlich kostenlos. Doch es lohnt sich, bei Internet.org dabei zu sein, sagt Zuckerberg, denn in den Entwicklungsländern fänden sich schließlich die Nutzer von morgen.
Es funktioniert, das Internet wächst, die Unternehmen wachsen. Das hatten wir uns zum Ziel gesetzt und wir freuen uns.
Ein Argument, was zumindest Christian de Faria zu überzeugen scheint, Präsident des Telekom-Unternehmens Airtel Afrika. Zusammen mit 2 anderen Vertretern der Branche ist er aufs Podium gekommen, um Mark Zuckerberg seine Unterstützung zu versichern. Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, was ich von Facebook denke, hätte ich gesagt, Facebook ist die Schönheit und das Biest, je nachdem, aus welcher Perspektive man das Unternehmen betrachtet. Jetzt würde ich sagen, das Biest ist etwas menschlicher geworden. Genau das zeigt das Dilemma. Facebook ist ein Dienst, der viele Daten produziert und der den Netzbetreibern das Leben durchaus schwer macht, der ihnen aber gleichzeitig auch viele potenzielle Kunden bringt, künftig gerade auch in den weniger entwickelten Ländern dieser Welt.
Marc Dugge war das aus Barcelona. Wir bleiben in der digitalen Welt und gehen nach China. Dort macht die Regierung ausländischen Technologiekonzernen das Leben immer schwerer. Betroffen sind vor allem amerikanische Firmen wie Microsoft oder der Netzwerkspezialist Cisco. Wegen Sicherheitsbedenken der Regierung bleiben sie bei Geschäften immer öfter außen vor. In einem geplanten Antiterrorgesetz will Peking die Regeln für die IT-Branche noch weiter verschärfen. Aus Washington kommt jetzt allerdings Widerstand. Markus Rimmele berichtet aus Shanghai.
Nach dem Gesetzentwurf müssen Hersteller wie Apple oder Microsoft der Regierung in Zukunft Zugang zu ihren Verschlüsselungscodes geben und Hintertüren in ihre Programme einbauen, die Peking die Überwachung erlauben. Barack Obama persönlich hat sich in den Konflikt eingeschaltet. Die Konzerne müssten also zulassen, sagt er, dass ihre Kunden ausspioniert würden. Dazu seien diese nicht bereit, so der US-Präsident in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Wenn die Chinesen mit den Vereinigten Staaten Geschäfte machen wollten, müssten sie das abändern. Er habe darüber auch mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping gesprochen, so Obama. Das Klima für die ausländischen Technologiekonzerne wird schon seit längerem ungemütlicher in China. Staatliche Behörden sollen keine ausländische Software mehr benutzen. Die Staatsbanken sollen IT aus chinesischer Produktion einsetzen. Und seit letzter Woche ist bekannt, dass Firmen wie Cisco, Intel und Apple nicht mehr auf der staatlichen Beschaffungsliste stehen. Schon im vergangenen Jahr ging das Geschäft des Netzwerkausrüsters Cisco etwa im Land um 19% zurück. Es geht um Milliarden. China begründet die Abschottung mit nationalen Sicherheitsbedenken infolge der Snowden-Enthüllungen. Die amerikanische Seite wittert hingegen staatliche Schnüffelei und Protektionismus. China wiederum spielt diesen Ball zurück und kritisiert Washingtons Umgang mit dem chinesischen Unternehmen Huawei. Der Telekommunikationsriese darf in den USA keine großen Projekte umsetzen. Der Grund klingt vertraut, die Sorge um die nationale Sicherheit.
Morgen am Mittwoch öffnet in Berlin wieder einmal die ITB, die internationale Tourismusbörse, für Fachbesucher ihre Tore. Ab Samstag ist sie dann auch offen für alle anderen. Und wieder einmal ist die weltgrößte Reisemesse ausgebucht. Über 10.000 Aussteller aus 186 Ländern stellen sich in 26 Hallen vor. Im vergangenen Jahr wurden auf der Messe Geschäfte mit einem Volumen von 6,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Und dieses Jahr könnte es noch mehr werden, denn die Reiselust der Deutschen steigt von Jahr zu Jahr und bricht alle Rekorde, trotz der vielen internationalen Krisen. Sabine Kinkertz.
Tourismus ist ein boomender Markt. 2014 haben sich weltweit 1,14 Milliarden Menschen auf eine touristische Reise ins Ausland begeben. Das sind 5% mehr als im Vorjahr. Die Deutschen tragen zu diesem Rekordwert deutlich bei. Nach wie vor sind sie Reiseweltmeister und investieren jedes Jahr mehr Zeit und Geld in die schönsten Wochen des Jahres. Das freut insbesondere die deutsche Reisebranche. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel, spricht mit Blick auf das laufende Jahr von einem exzellenten Reisejahr, allen internationalen Krisen zum Trotz.
Das ist Griechenland, das sind die Ukraine, das sind die schrecklichen Terrorbilder aus Paris, Brüssel und Kopenhagen. Das heißt, die internationalen Rahmenbedingungen sind nicht gerade förderlich, gleichwohl aber hier, und das ist in Deutschland besonders ein erfreuliches Umfeld, deutsches Umfeld hier, sichere Arbeitsplätze, weiter steigende Reallöhne, niedrige oder fast null Inflation, niedrige Zinsen, hohe Konsumbereitschaft, und das fördert trotz aller internationalen Beschränkungen, Krisen, hier die Reisebereitschaft.
Krisen führten lediglich zur Verlagerung der Reiseströme, ergänzt der Präsident des Deutschen Reiseverbandes Norbert Fiebig.
Denken Sie beispielsweise an das gute Abschneiden der Kanaren im vergangenen Winter. Hier wurde eindeutig vom Rückgang der Buchungen nach Ägypten profitiert. Auf lange Sicht gesehen erholen sich Reiseländer selbst nach großen Umwälzungen oder Katastrophen, aber wieder entsprechend schnell.
So ist Tunesien, das durch die Revolution im Tourismussektor einen Einbruch von fast 50% verkraften musste, auf dem besten Weg zu den Besucherzahlen vor der Krise. Auch Sri Lanka, das unter den Folgen des Tsunamis litt und potenzielle Gäste mit politischen Auseinandersetzungen abschreckte, hatte 2014 mehr als 100.000 deutsche Besucher. Das sind dreimal mehr als 2010. Ägypten kann sich derzeit über ein zweistelliges Buchungsplus in deutschen Reisebüros freuen. Nach wie vor, so betont Norbert Fiebig, sei die Badewanne Europas, wie das Mittelmeer gerne genannt werde, im Sommer das bevorzugte Reiseziel der Bundesbürger.
Zu den Gewinnern in Europa zählen allem voran Griechenland mit einem ganz kräftigen Zuwachs von 17%. Zu den Gewinnern zählt Spanien mit dem Umsatzplus von +6%. Italien gehört dazu mit einem Plus von 5,1% mehr Urlaubern. Und auch die Türkei, die sich auf sehr hohem Niveau bereits bewegt, konnte noch mal 1,9% mehr deutsche Veranstaltergäste generieren.
Auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin hoffen die Reiseländer, ihr Geschäft noch weiter ausbauen zu können. Wieder einmal ist die weltgrößte Reisemesse ausgebucht. In 26 Hallen präsentieren sich mehr als 10.000 Aussteller aus 186 Ländern. Im vergangenen Jahr wurden auf der Messe Geschäfte mit einem Volumen von 6,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Ein Drittel der Aussteller kommt aus Deutschland, das nach wie vor das beliebteste Reiseziel der Bundesbürger ist. Hier ist noch offen, wie sich die Einführung des Mindestlohns auswirken wird. Derzeit gäbe es noch keine Anzeichen für negative Effekte, sagt BTW-Präsident Michael Frenzel. Top-Thema auf dem die ITB begleitenden Kongress ist Sharing Economy. Teilen und Tauschen, dieser Trend setzt sich auch beim Urlaub immer mehr durch, zum Leidwesen der etablierten Anbieter. Die beklagen vor allem, dass digitale Konkurrenten wie Airbnb oder Uber, die Übernachtungsmöglichkeiten und Transporte vermitteln, keiner Regulierung unterliegen. Digitale Trends würden sich durch Verbote und Restriktionen aber nicht verhindern lassen, meint Frenzel.
Was wir fordern, und das ist das Thema, ist Wettbewerbsgleichheit. In einem regulierten Markt und regulierten Märkten, wo Hotelbetriebe vielfältige Vorschriften zu beachten haben über Feuerschutz, Hygienevorschriften, kann es nicht sein, dass konkurrierende Anbieter im völlig rechtsfreien Raum operieren. Hier verschieben sich dann irgendwo die Wettbewerbsbedingungen und hier muss Wettbewerbsgleichheit bestehen.
Ein zweites heiß diskutiertes Thema auf der ITB ist die allgemeine Preis- und Wechselkursentwicklung. In diesem Jahr profitieren die Kunden noch davon, dass sich die meisten Veranstalter gegen schwankende Fremdwährungen abgesichert haben. Spätestens im Winter würde das aber schon anders aussehen, heißt es. Die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar und die Abkopplung des Schweizer Franken vom Eurokurs könnten die Preise für die schönsten Tage des Jahres dann deutlich nach oben treiben.
Das Mittelmeer, die Badewanne Europas, wieder mal was gelernt. Das war Sabine Kinkerts aus Berlin und das war's auch in unserem Wirtschaftspodcast. Redakteur im Studio Rolf Wenkel, in der Technik war Christoph Grove. Bleiben Sie uns gewogen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.